Willkommen zum The Smarter E-Podcast für und mit den Machern der neuen Energiewelt. Wenn es um die Energiewende und ihre Auswirkungen auf die Bevölkerung geht, sagen Politiker gerne, wir müssen die Bürger mitnehmen. Heraus kommen dabei oft Vorschriften, Regularien oder Fördergelder. Für eine echte Teilhabe und die praktische Umsetzung der Energiewende in den Kommunen setzen sich Energiegenossenschaften ein. 835 Stück gab es davon bundesweit im Jahr 2021 und mit rund 200.000 Mitgliedern haben diese insgesamt 3,2 Milliarden Euro in erneuerbare Energien investiert und im Jahr 2020 rund 8,8 Terawattstunden sauberen Strom erzeugt. Aber wie funktionieren Energiegenossenschaften eigentlich? Welche Rolle können sie für die Energiewende spielen? Und welche Rahmenbedingungen brauchen sie dafür? Mein Name ist Tobias Bücklein und ich spreche darüber jetzt mit Andreas Henze, dem Vorstand der Bürgerenergiegenossenschaft Freisinger Land. Hallo Herr Henze.
Grüße Sie.
Die Energiegenossenschaft Freisinger Land, seit wann gibt es denn die und was sind die Ziele und Aufgaben?
Naja, wir haben uns 2013 gegründet. Das war das Jahr quasi, wo die Solarenergie bergab ging. Und das war genau das, weswegen wir uns gegründet haben, weil wir eben gesagt haben, da müssen wir einen Gegenpart zu stellen. Und unsere Ziele, um die mal zu benennen, ist die dezentrale Energieversorgung. Das ist ja bei den meisten Bürgerenergiegenossenschaften dasselbe. Und die Vollversorgung mit erneuerbaren Energien in allen Bereichen, also Strom, Wärme und Verkehr und das Ganze für den Landkreis und auch bei uns ist das der Landkreis Freising und das ist dann natürlich die Region München, die wir dort auch ein Stück weit mitversorgen müssen. Wichtig für uns ist nochmal, dass wir Dienstleister sein wollen und uns als solche auch verstehen, Dienstleister für die Kommunen, die bei uns auch zum Großteil Mitglied sind und natürlich auch für unsere ganz normalen Mitglieder. Dienstleister in dem Sinne, dass wir die großen Projekte machen, die der Einzelne eben nicht stemmen kann oder wo sich die Kommune auch schwer tut.
Okay, also die Kommunen sind Mitglieder und einzelne Bürger sind auch Mitglieder. Wie viele Mitglieder sind es insgesamt? Kann man das?
Wir sind jetzt kurz vor 1000. Also es fehlen noch 1, 2, 3. Ich weiß es nicht genau.
Okay, wenn Sie das hören und im Freisinger Land wohnen, dann machen Sie die 1000 voll.
Ne? Dann werden Sie schon voll sein.
Ja, sehr gut. Und wie funktioniert das? Wie funktioniert diese Teilhabe an der Genossenschaft? Also was leisten die Mitglieder vielleicht, aber vor allem, wie profitieren sie davon?
Die Genossenschaft macht in ganz vielen Bereichen, baut sie die Energiewende auf. Also sie baut die Erzeugungsanlagen von erneuerbaren Energien, also ob das jetzt Solaranlagen auf Dächern sind, Freiflächenanlagen, aber auch Windkraftanlage haben wir bisher jetzt eine. Wir wollen noch viel, viel mehr bauen an der Stelle. Wir machen aber auch die Geschäftsführung für ein zurückgekauftes Netz von zwei Kommunen. Wir sind Stromversorger seit fast Anbeginn und wir sind jetzt seit neuestem auch in der Ladeinfrastruktur tätig. Das heißt, wir machen ganz, ganz viel. Und das ist die Frage, wie funktioniert das? Was machen die Mitglieder? Naja, die Mitglieder finanzieren das in der Hauptsache und stellen uns natürlich immer wieder, ja, ich sag mal, Kontakte her, zu sagen, okay, das wollen wir machen, das sollten wir machen, das auch mit der Kommune vielleicht vorbesprechen und sagen, okay, liebe Kommune, jetzt lad doch mal die Genossenschaft ein und guckt mal, dass das da passiert. Da werden unsere Mitglieder tätig, aber in der Hauptsache natürlich in der Finanzierung dieser ganzen Anlagen, weil das kostet Geld.
Und davon haben Sie zum einen natürlich, dass Sie eine aktive Teilhabe an der Energiewende haben, aber Sie haben wahrscheinlich auch noch was anderes davon. Strom, oder?
Naja, unsere Mitglieder können einen Strom von uns bekommen. Die Mitglieder bekommen auch einen vergünstigten Stromtarif, also der ist einen halben Cent günstiger als der Normaltarif. Sie bekommen aber auch eine Dividende ausgeschüttet. Also wir haben jetzt die letzten 3 Jahre, also wir sind jetzt dann seit 9 Jahren ja im Bestehen. Die ersten 6 Jahre haben wir mehr oder weniger auf der Nullebene gearbeitet, sage ich mal. Aber die letzten 3 Jahre haben wir jetzt auch Gewinne gemacht. Und wir haben jetzt die letzten 2 Jahre schon ausgeschüttet. Das dritte Jahr wird jetzt im Juni dann bestimmt werden. Aber ich bin sicher, dass auch da wieder eine kleine Dividende ausgeschüttet wird. Das ist mehr symbolisch. Also man darf das jetzt nicht verstehen, dass man da reich wird davon. Aber es geht schon darum zu zeigen, okay, die Genossenschaft macht Gewinn. Und dieser Gewinn wird geteilt mit den Mitgliedern. So wie es ja bei jeder, was weiß ich, genossenschaftlich organisierten Bank etc. ja auch ist. Da profitieren ja auch die Mitglieder davon, dass sie einfach einen Anteil mal irgendwann gekauft haben. Und sie profitieren natürlich, wenn sie ein Darlehen uns geben, also das ist ein Nachrangdarlehen, die den Genossenschaften dort gegeben wird. Mit den Nachrangdarlehen werden einfach feste Zinsen vereinbart. Und dann profitieren sie natürlich auch davon. Also gerade jetzt in der Niedrigzinsphase, das ist jetzt vielleicht seit den letzten 3, 4 Monaten anders, aber davor war das schon so, dass das ein sehr hoher Beweggrund auch war, natürlich Geld bei uns anzulegen. Aber der eigentliche Grund, und das merkt man dann auch an den Mitgliederzahlen, ist tatsächlich, wir wollen die Energiewende voranbringen. Mhm. Und das ist schon, ja, ich sag mal, das erfreut uns als Vorstehende, also meinen Kollegen, den Werner Hillebrand Hansen und mich, natürlich schon sehr, und auch unseren Aufsichtsrat und die Genossenschaft als solche, dass einfach der Rückhalt in der Bevölkerung so hoch ist. Ich meine, wir sind 1000 Mitglieder jetzt bei uns, und der Landkreis, der hat irgendwas 188.000 Mitglieder, also das, Entschuldigung, Einwohner, nicht Mitglieder natürlich. Das heißt, da sind wir einer der größten Player eigentlich, die da sind. Ähnlich wie ein Sportverein, wie ein großer.
Wenn Sie dran denken, wie diese Mitgliederzahl gewachsen ist jetzt bis zu den 1000, machen sich da so Ereignisse oder Bewegungen wie Fridays for Future bemerkbar, oder ist jetzt gerade in der letzten Zeit besonders viel dazugekommen, weil diese Energiekrise so, in den Vordergrund rückt?
Ja, ich kann sagen, dass es in den letzten Jahren schon deutlich zugenommen hat. Also wir haben am Anfang im Endeffekt für eine Genossenschaft ungewöhnlich, ich glaube, gleich mit 200 Mitgliedern gestartet. Also das war in der Gründungsphase schon sehr, sehr stark. Mhm. Und jetzt die letzten Jahre haben wir dann sehr viele Mitglieder auch gewonnen. Ich glaube, letztes Jahr 180 Mitglieder, sowas in der Größenordnung. Da kann man schon sehen. Und wir werden jetzt dieses Jahr sicherlich nicht weniger Mitglieder bekommen, denke ich mal. Mhm. Sodass es also die Mitgliederentwicklung schon nach vorne gegangen ist. Das hat natürlich mit vielen Gründen zu tun. Das eine ist, denke ich, das Bewusstsein und auch die Präsenz in der Öffentlichkeit. Das hat bei uns stark zugenommen, auch gerade mit den Ladenetzen, die wir jetzt seit einem Jahr installieren. Man ist damit einfach sehr viel in der Presse auch. Das nimmt auch zu mit dem Bewusstsein in der Bevölkerung, dass die Energiewende so immens wichtig ist, dass wir sie unbedingt brauchen. Und wenn man das ja mal zusammennimmt, dann ist klar, das ist natürlich auch durch Fridays for Future in den letzten Jahren nochmal bewusster geworden für den Normalbürger, sage ich mal. Und natürlich mit der Energiekrise schon vor Russland. Also schon seit Herbst letzten Jahres, wo einfach angekündigt wurde, dass die Strompreise und die Gaspreise natürlich als Ursache deutlich steigen werden. Mhm. Und natürlich mit dem Überfall Russlands auf die Ukraine nochmal deutlicher ins Bewusstsein gekommen. Na, was haben wir eigentlich die letzten 20 Jahre denn gemacht? Mhm. Also wenigstens mal die letzten 10 Jahre haben wir deutlich zu wenig gemacht. Wir haben die Energiewende zurückgenommen, anstatt sie nach vorne zu bringen. Mhm. Und hätten wir jetzt die Energiewende die letzten 10 Jahre so weitergemacht, wie wir es vielleicht die 3-4 Jahre davor gemacht hätten, dann wären wir heute auf einem ganz anderen Stand. Wir können heute sagen, naja, das Gas ist gar nicht mehr so wichtig. Könnten wir vielleicht, können wir heute leider nicht.
Sie haben die letzten 10 Jahre eine ganze Menge gemacht mit Ihrer Bürgerenergiegenossenschaft. Was sind so Erfolge, die Ihnen einfallen, auf die Sie vielleicht stolz sind oder die man zeigen könnte?
Naja, also jedes Projekt ist ein Stück weit immer ein Erfolg. Also eins umzusetzen ist was wichtig ist und was auch gut ist und was für die Mitglieder gut ist, aber auch für die Genossenschaft an sich. Besondere Sachen sind natürlich sicherlich für uns gewesen, ganz in der Anfangszeit, die Errichtung des Windrades. Wir haben das ja 2015 gebaut, das heißt im Endeffekt 1,5 Jahre nach Gründung. Und das war damals nicht in der Gründungsphase quasi Thema, sondern erst ein halbes Jahr später oder sowas. Und damals ging es halt, ich sag mal, ganz schlagartig um relativ viel Geld. Also so ein Windrad kostet dann 5,5 Millionen. Und damals waren wir noch klein. Heute wäre das eine Investition, da würde ich mir keine Gedanken drum machen.
Kann man machen.
Aber damals war das tatsächlich so, dass die Frage war, naja, können wir das denn finanzieren? Schaffen wir das denn? Kriegen wir genügend Nachrangdarlehen? Man brauchte damals 20% Eigenkapital. Mhm. Also das heißt, die Größenordnung mal knappe 2 Millionen braucht man als Eigenkapital. Wenn Sie in Genossenschaft sind und haben mal gerade 100, 150, vielleicht auch 200.000 Euro, dann ist das natürlich mit den 2 Millionen mal noch eine ganz andere Ecke. Ne?
Kommt man dahin,
und das ist natürlich schon was damals ganz besonders war, auch mit dem Hintergrund, dass die Windkraft zu dem Zeitpunkt ja schon massiv bekämpft worden ist. Also das heißt, wir haben viel, viel Gegenwind an der Stelle gehabt, haben viel, viel Auseinandersetzungen gehabt, haben auf der einen Seite sehr viele Mitglieder auch dadurch gewonnen, weil sehr viele ja, also der Großteil der Bevölkerung ist ja für die Windkraft, auch bei uns in Bayern. Auch wenn es politisch vielleicht erstmal so nicht ausschaut, aber tatsächlich ist es so und das haben wir schon gespürt. Aber es hat auch natürlich auch eine sehr lautstarke kleine Minderheit gegeben, die dagegen gearbeitet hat. Und ansonsten sind ja besondere Dinge einfach, wenn, wenn die einfach zum Beispiel die Mitgliederzahlen in den letzten 2 Jahren sehr stark gewachsen sind, wenn wir einfach tatsächlich mittlerweile 21 der 24 Kommunen im Landkreis als Mitglieder haben. Mhm. Das war jetzt auch die letzten Jahre, wo wir, oder das letzte Jahr eigentlich, wo wir, weiß gar nicht, 5, 6, 7, 8 noch dazu bekommen haben. Und jetzt steht quasi der ganze Landkreis hinter uns. Und wir verstehen uns ja als Dienstleister für die Kommunen. Das heißt, es ist extrem wichtig, dass sie bei uns Mitglied sind. Sonst können wir ja gar nicht Dienst leisten, im weitesten Sinne.
Dieses Windrad, wir werden nachher nochmal zu dem Thema zurückkommen. Das war sozusagen auch natürlich so ein erster Beweis der Wirksamkeit von Ihrer Genossenschaft. Um mal ganz kleine Erzeuger anzusprechen, wenn ich jetzt eine PV-Anlage auf dem Dach habe, kann ich die dann auch mitbringen sozusagen oder einbringen in die Genossenschaft oder hat das wenig Sinn?
Ja, das macht ja keinen Sinn. Also wir verstehen uns schon für die Projekte, die der Einzelne nicht mehr leisten kann.
So.
Also das heißt wirklich große Projekte, Sachen, die auch vielleicht kompliziert sind, also die vielleicht gar nicht mal so groß sind, aber die kompliziert sind. Ich sag mal, Mieterstrom zum Beispiel ist ein ganz kompliziertes Thema. Auf jeden Fall nach der heutigen Gesetzgebung. Wir bräuchten da dringend mal ein paar Änderungen, dann würden wir das auch sehr viel leichter machen. Dann könnten auch Private sehr viel leichter selbst in Mieterstrom gehen. Aber so ist es im Moment ja äußerst kompliziert. Und das heißt, da kommen jetzt auch gerade Kommunen, das sind zum Beispiel so Projekte, die wir die letzten 1,5 Jahre gemacht haben, Kommunen durchaus ganz gezielt auf uns zu und sagen, Mensch, wir bauen ein neues Haus und da brauchen wir das. Das wollen wir haben. Und können es aber nicht leisten. Selbst die Stadt Freising, die ja eigene Stadtwerke hat, kommt auf uns zu und sagt, macht doch ihr das. Also das sind schon Sachen, die freuen uns natürlich dann.
Der Landkreis Freising will bis 2035 CO2-neutral sein. Wo stehen Sie heute und was musste noch geschehen, damit das gelingt?
Naja, wir haben 2004 die Solarregion gegründet. Das ist ein Zusammenschluss von den damals vorhandenen Solarvereinen Sonnenkraft Freising und Solarfreunde Moosburg und dem Landratsamt, aber auch Agenda-Gruppen und einige andere, die im Bereich erneuerbare Energien eben aktiv waren. Und seitdem machen wir eben auch im Rahmen dieser Solarregion eine sogenannte Solarkreismeisterschaft. Mhm. Und damit wird gezeigt, welche Kommune wie viel Strom erzeugt. Am Anfang nur, was war PV und Thermie, das war der Anfang. Und seit 2008 gibt es auch regelmäßig, im Normalfall jedes Jahr, eine eigene Broschüre, die wir rausgeben. Die wird in der Hauptsache von einem Kollegen und mir geschrieben. Und die zeigt im Endeffekt, wie viel Strom aus erneuerbaren Energien in den einzelnen Kommunen erzeugt wird. Und auf der anderen Seite, wie viel Strom auch verbraucht wird. Mhm. Geht aber dann darüber hinaus, also es sind ganz viele Kapitel, so Wissenskapitel, kann man sich auch im Internet runterladen, auch auf unserer Homepage, und zeigt im Endeffekt, wie viel Strom jetzt aus Erneuerbaren schon von dem Verbrauch da ist. Mhm. Wir sind gestartet 2008 bei 50% rund und sind jetzt 2020, das sind die letzten Daten, die wir haben, sind wir Größenordnung bei 75%. Mhm. Das heißt, wir haben 25% gewonnen. Mhm. Das ist vom Prinzip her ganz gut. Mit unserem Beschluss 2007 vom Landkreis, wir wollen 2035 klimaneutral sein, also alle Energien, also nicht nur den Strom, sondern auch Wärme und Verkehr erneuerbar erzeugen. Davon sind wir natürlich dann noch weit entfernt, weil der Strombedarf wird mit der Energiewende um den Faktor 2 oder 3 sogar höher werden, allein durch industrielle Prozesse, die wir umstellen müssen, aber auch natürlich den Wärmeverbrauch und den Verkehrssektor. Mhm. Und das bedeutet, wenn man das jetzt mal überlegt, wir haben die letzten 12 Jahre, die wir das Ganze jetzt beobachten, haben wir 25% plus gemacht. Das ist auf der einen Seite die Hälfte zu 100%, die uns noch gefehlt haben. Aber auf der anderen Seite sind das auf 200 oder 300%, wenn wir von 50% starten, dann waren das ja 150 bis 250%, die uns fehlen. Mhm. Dann sind das bei 25% irgendwo noch ja, ein Siebtel bis ein Zehntel sowas.
Und wie kann man das jetzt beschleunigen, damit man das Ziel noch erreicht?
Naja, wir müssen halt große Anlagen bauen. Also wir müssen einfach heute rekapitulieren, die Energiewende im Kleinteiligen, so gut sie und so wichtig sie ist, werden wir ein Stück weit nach hinten schieben müssen. Das heißt nicht, dass wir es nicht tun, aber das heißt, dass wir die großen Projekte jetzt mal realisieren. Also heißt, wir brauchen viel Wind und das ist auch ein bestimmtes Verhältnis davon, von Wind und Sonne, was wir brauchen, und große Photovoltaik-Freiflächenanlagen. Mhm. Und die können wir relativ schnell bauen. Das ist relativ einfach. Also eine Windkraftanlage errichten Sie also nach der Genehmigung, wenn sie fertig ist und nicht mehr beklagt wird, die können Sie in 2, 3, 4, 5 Monaten errichten. Mhm. Das ist kein Thema. Eine Photovoltaik-Freiflächenanlage können Sie in 1, 2 Monaten, wenn sie sehr, sehr groß ist, vielleicht auch 3, 4, 5 Monaten errichten. Aber das ist kein Thema.
Die rechnet sich auch. Ja, deswegen kann man die auch machen.
Aber ja, das rechnet sich. Mhm. Und was wir dann natürlich gewonnen haben, ist im Endeffekt ein Zeit. Mhm. Also wir haben ein Zeit gewonnen und können damit dann die Photovoltaikanlagen wenigstens im Nachgang dann auf die Dächer bringen. Mhm. Das heißt nicht, dass wir den Ausbau jetzt stoppen sollen. Mhm. Ganz im Gegenteil, wir müssen da machen, was wir können. Aber wir haben jetzt einen Fachkräftemangel und wir brauchen diese wenigen Fachkräfte tatsächlich dafür, dass sie die großen Anlagen hinbringen.
Okay.
Denn nur so können wir die Energiewende schnell genug bei uns im Landkreis und natürlich auch in dem Rest der Republik umsetzen.
Sie haben die Einschränkungen bei der Windkraft gerade schon genannt. Es gibt im Moment im Landkreis Freising Ihre Windkraftanlage und ansonsten noch mal eine. Und es bräuchte aber bis 2035 wohl 20, 30, vielleicht sogar 40 Anlagen. Wie realistisch ist es, dass Sie die bekommen? Nach der 10H-Regel kriegen Sie, glaube ich, gar keins mehr, oder?
Naja, 10H bedeutet ja nur, dass es eine Endprivilegierung der eigentlichen Privilegierung der Windkraft im Bundesgebiet ist. Mhm. Das hat Bayern eingeführt, also man hat die bundesweite Privilegierung aufgehoben. Mhm. Heißt aber nicht, dass ich nicht mehr bauen kann. Ich kann bauen, also unser Nachbarlandkreis Pfaffenhofen, die Stadt Pfaffenhofen dort, hat auch gerade jetzt 3 Windkraftanlagen genehmigt.
Okay.
Und die werden auch, wenn sie denn mal nicht mehr beklagt werden, also das ist jetzt auch schon wieder 1,5 Jahre her, dann mal irgendwann gebaut. Mhm. Aber, und jetzt kommt das große Aber, das bedeutet, dass die Gemeinde das machen muss. Mhm. Das heißt, die Gemeinde muss wieder die Endprivilegierung des 10H wieder zurücknehmen und eine Privilegierung, also die ursprüngliche Bundesregelung, wieder in Kraft setzen. Das kann sie machen. Dafür muss sie ein Bauleitverfahren, also einen Flächennutzungsplan und einen Bebauungsplan aufstellen und ein Sondergebiet Windkraft ausweisen oder Sondergebiet erneuerbare Energien, wo die Windkraft dann eben auch mit drin wäre. Mhm. Das kann sie machen. Aber das ist natürlich nicht ganz so einfach. Insbesondere für einen Gemeinderat, insbesondere je kleiner das Dorf wird, ist das, ja, ich sag mal, schwerer umsetzbar. Aber eigentlich kein Problem. Mhm. Das heißt, wir könnten, müssen aber rekapitulieren, die letzten, seit 2014 gibt es ja 10H, die letzten 8 Jahre ist bei uns im Landkreis keine Windkraftanlage mehr gebaut worden. Es sind zwar noch eine genehmigt worden und eine zweite ist im Genehmigungsverfahren, das sind aber Altverfahren noch von vor 10H. Mhm. Das heißt, die sind jetzt nach, weiß ich nicht, 5, 6 Jahren dann tatsächlich mal so weit gekommen, dass sie dann genehmigt wurden. Also man hat eigentlich einen Anspruch auf ein halbes Jahr Genehmigungszeit. Mhm. Gut, da haben noch Unterlagen gefehlt, also das möchte ich jetzt nicht im Landratsamt ankreiden. Aber da sieht man mal, dass man das 10H einfach da verheerend war und die Windkraft in Bayern komplett, und das betrifft nicht nur unseren Landkreis, sondern deswegen sage ich ganz Bayern, mehr oder weniger ausgebremst hat. Also es gibt fast keine Windkraftanlagen, die mehr in Bayern seitdem gebaut worden sind, nach dem neuen Verfahren.
Und könnte man das durch Photovoltaik ausgleichen?
Nein.
Das kann man nicht. Man also braucht die Windkraftanlagen, die Sie...
Naja, das ist eine Frage dessen, natürlich kann ich die ausgleichen, aber dann brauche ich halt einen Speicher, den ich dafür hernehme, wo ich die Photovoltaik, den Überschussstrom quasi reinspeichere, mir dann den zu den Zeiten, wo eigentlich die Windkraft sowieso erzeugen würde, dann wieder in Strom umwandle, dann könnte ich das machen. Mhm. Man muss dazu wissen, dieser Kreislauf Strom, Speicher, Strom birgt Verluste und zwar nicht unerheblich. Mhm. Und das bedeutet im Endeffekt, ich brauche nochmal viel, 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 viel mehr Photovoltaik-Freiflächenanlagen. Und erstens wird es dann irgendwann auch mit der Fläche eng, also dann wird es, na ich sag mal, dann wird es problematisch, weil wir zwar die Fläche schon hätten, aber dann kommen wir noch mehr in Flächenkonkurrenz mit anderen Dingen. Also das heißt, da ist dem Ganzen ein Riegel vorgeschoben und das andere ist einfach, es ist unsinnig. Nur weil einige wenige Politiker ein Windrad nicht sehen wollen, heißt das ja noch lange nicht, dass es nicht sinnvoll ist, sie trotzdem zu bauen. Und das heißt, wir müssen 10H dort einfach ändern, entweder ganz abschaffen, was der bundesweiten Regelung quasi wieder entsprechen würde. Das wäre real und richtig. Und dann würde es auch wieder vorwärts gehen mit der Windkraft, auch in Bayern. Und wir brauchen sie ganz, ganz dringend. Und die Alternative wäre eine Modifizierung wenigstens so stark, dass man wieder bauen kann. Und wir müssen diese ganzen Planungsverfahren und die vor allem auch die Klageverfahren an der Stelle, ich will jetzt nicht ein Naturschutzklageverfahren abwürgen, also nicht falsch verstehen bitte, aber ich muss diese vorgeschobenen Klageverfahren, die wir heute sehen, die müssen wir tatsächlich wieder unter Kontrolle bringen, dass die einfach von Haus aus abgeschmettert sind, beziehungsweise überhaupt völlig sinnfrei sind und auch überhaupt keine Chance auf Erfolg haben. Dann kann ja auch wieder, und das haben wir damals auch gemacht, wir haben unsere Windkraftanlage gebaut und beauftragt, weil es notwendig war, schon zu einem Zeitpunkt, wo sie noch beklagt war, weil wir uns sicher sein konnten, dass der Rechtsstaat dieser Klage nicht stattgeben wird. Es waren zwei Klagen da eingereicht worden. War dann auch so. Heute würden wir dieselbe Entscheidung nicht mehr treffen können, weil es nicht klar wäre, ob die Richter mit dem heutigen Recht, was vorhanden ist, also mit den Gesetzen, diese Klagen auch abwenden könnten.
Wir kommen gleich nochmal zu solchen Wünschen, wie man die vorhandenen Hürden vielleicht überspringen kann. Vielleicht ein Thema noch davor. Sie investieren ja auch ins Ladenetz, das haben wir auch vorhin gehört. Welche Rolle spielt denn die Elektromobilität für Sie?
Naja, das ist ein, also die Energiewende ist ja nicht nur eine Stromwende, das hatte ich ja eben schon mal gesagt, sondern sie ist auch eine Verkehrswende. Und die Verkehrswende, da kann man jetzt, wenn man das ein bisschen weiter durchdenkt, wird man drauf kommen, Wasserstoff ist dort nicht die Lösung und auch kein irgendwie künstlich erzeugter Methanol. Benzinersatz. Das werden wir alles nicht sinnvoll machen können, sondern wir werden dort elektrisch sinnvollerweise fahren. Das hat einfach Effizienzgründe. Wir fahren mit einem Elektroauto Größenordnung 5-mal so effizient wie mit einem Verbrenner. Und auch wenn ich jetzt Wasserstoff herstellen würde und den wieder in den Verbrenner reingebe oder selbst wenn ich ihn dann wieder über eine Brennstoffzelle in einem Elektromotor zuführe, dann ist der Weg einfach so viel ungünstiger vom Wirkungsgrad her, dass ich sagen muss, wollen wir das wirklich? Wollen wir noch mal mehr Windräder und wollen wir noch mal mehr Photovoltaikanlagen machen, damit wir diesen Weg fahren können? Nur, damit ich einen Verbrenner fahren kann, der noch dazu stinkt, laut ist, vibriert und sonstige Mängel hat in der Wartung und sonst was. Ja? Das heißt, deswegen ist für uns von vornherein klar gewesen, Elektromobilität, und das steht auch so in unserer Satzung drin, gehört mit zur Energiewende und wir wollen die umsetzen.
Und deswegen unterstützen Sie auch, indem Sie ein Ladenetz...
Deswegen machen wir ein Ladenetz in der Fläche vor allem auch, also bei den kleinen Kommunen, wo jetzt die großen Ladenetzbetreiber erstmal nicht hingehen, weil das nämlich nicht die Rosinen sind. Auf der anderen Seite ist es natürlich wichtig, dass man auch ein paar Rosinen dabei hat, damit man das Ganze finanzieren kann.
Und jetzt kommen wir zur Wunschliste.
Wünschen würde ich mir einiges. Das fängt an bei einer Investitionssicherheit für Windkraftanlagen. Also wir brauchen dringend eine klare Regelung, wie das Ganze funktionieren kann. Man muss heute wissen, wir haben Vorlaufkosten. Wir hatten das damals, wo wir unser Windrad vor 7 Jahren gebaut haben, mal von 200.000, 300.000 Euro. Heute stehen wir teilweise bei 1 Million. Die haben wir an Vorlaufkosten und wir wissen bei den heutigen Rahmenbedingungen nicht, müssen wir die abschreiben, also sprich verlieren wir die, oder können wir damit eine Windkraftanlage bauen. Und das geht nicht. Also sprich, der Gesetzgeber muss hier Klarheit schaffen, dass wenn ich eine Windkraftanlage bauen möchte und natürlich nicht irgendwo eine extreme naturschutzfachliche Sache dagegen spricht, dass ich dann auch bauen kann. Und dafür muss er einfach Sicherheit bieten. Und diese Sicherheit brauchen wir ganz dringend, sonst wird die Energiewende nicht in Bürgerhand funktionieren, sondern dann wird sie nur von großen Konzernen gemacht werden. Und das würde wiederum der Energiewende nicht helfen, sondern ganz im Gegenteil, es würde Widerstände formen, weil dann wieder irgendwer dran verdient und der Bürger aber die ganzen Anlagen vor Ort hat. Und das heißt, für die Akzeptanz ist die Energiewende vor Ort vom kleinen Mann so extrem wichtig. Deswegen müssen auch die Genossenschaften und auch andere kleine Versorger, die eben auch Bürgerbeteiligung machen, das können auch Stadtwerke sein, das können auch andere Gesellschaftsformen sein, die müssen das in der Hauptsache stemmen. Und dafür brauchen wir die Rahmenbedingungen. Ja, und dann das Thema Netze, ganz wichtig. Wir sehen heute einfach, dass wir im Bereich der Netze eine Fehlallokation haben. Das heißt, der Netzbetreiber darf heute kein Netz mehr vorsorglich ausbauen für erneuerbare Energien. Das ist ein Fehler. Wir wissen ja, wir brauchen sie. Es ist mittlerweile, spricht man von Freiheitsenergie oder spricht unser Bundeswirtschaftsminister von Freiheitsenergien, damit wir unabhängig werden von Erdgas, von Öl, von Russland. Und dann müssen wir natürlich auch die Rahmenbedingungen schaffen. Das wird jetzt auch gerade angepasst oder soll angepasst werden, aber noch haben wir sie nicht. Also der Netzbetreiber muss heute Folgendes machen. Der rechnet aus, wo ist denn der günstigste Punkt, wenn er es baut? Und wo ist denn der günstigste Punkt, wenn wir das Netz bauen? Dafür nimmt er irgendwelche Zahlen. Wir werden gar nicht gefragt, was uns das kosten würde. Er nimmt irgendwelche Zahlen, rechnet das aus und sagt, da ist der Verknüpfungspunkt. Mittlerweile ist es so, dass sie schon bei größeren Häusern für Photovoltaik-Dachanlagen unter Umständen gesagt bekommen, naja, müsst ihr 100 Meter die Straße aufgraben. Damit ist diese Anlage per se wirtschaftlich ein Verlustgeschäft und sie werden es nicht mehr machen. Okay. Und dasselbe gilt aber nochmal viel, viel stärker für Freiflächenphotovoltaik und für Windkraft. Und gerade bei der Photovoltaik wüssten wir ja sehr genau, wo wir hin müssen. Also wir haben von der Bundesregierung Korridore entlang den Autobahnen und entlang der Schiene geschaffen. Das heißt, es sind noch keine Vorranggebiete, aber prinzipiell sind sie mal angedacht, dass da die Anlagen hin sollen. Wenn sie das sollen, dann sollten wir die auch als Vorranggebiete ausweisen, wäre der eine Punkt. Und dann der zweite Punkt, und das betrifft dann den Bundesgesetzgeber, dann muss er den Netzbetreiber ertüchtigen, dass er da auch vorsorglich Netze hinlegen kann. Weil so ein Netzausbau dauert erstmal lange, das braucht mal ein Jahr oder auch zwei. Und zum anderen machen wir ansonsten 6, 7, 8 Mal dasselbe Netz parallel an dieselbe Stelle. Und das Ganze nur, weil nicht der Netzbetreiber das macht, sondern dann 6, 7 Einzelanlagen dort jeweils ihr eigenes Netz bauen. Und wo dann auch keiner mehr anschließen kann. Also das ist ja, wir haben Arbeitskräftemangel auf der einen Seite. Wir wissen nicht mehr, wie wir die Netze verlegen können. Und auf der anderen Seite schaffen wir ein Parallelnetz. Also das ist völlig irrsinnig. Also das sind von der Investitionssicherheit und von dem Netzanschluss, von der Netzanbindung her wichtig. Und naja, dann wäre es noch schön, natürlich irgendwo von der SAP, also der atemschutzrechtlichen Prüfung, ich will sie nicht wegdiskutieren, ich finde das wichtig, wir brauchen sie, aber wir sollten sie schon so machen, dass sie rechtssicher ist und, sag mal, leistbar ist. Also wenn ich für eine Windkraftanlage 4, 5 Biologen über den Bäumen, also wenn ich die Anlage im Wald machen möchte, dann muss ich da unter Umständen, weil man es nicht einsehen kann, muss ich dann Bühnen in den Wald stellen, sodass er da drüber schauen kann, damit er die Vögel beobachten kann. Da muss ich mir schon überlegen, wo ist da der Nutzen und Aufwand? Und kann ich es nicht vielleicht so machen, dass er das trotzdem beobachten kann, mit weniger Stunden, mit weniger Aufwand, aber dass es eben dann funktioniert? Da müssen wir sicherlich hinkommen, dass es ein Stück weit einfacher ist und vor allem an der Stelle wieder rechtssicher, weil es geht um die Beklagung dieser Genehmigung, dieser SAPs auch, die bei der Windkraft einfach eine Rolle spielen.
Das sind sehr konkrete Anliegen und sehr nachvollziehbare, was vielleicht auch Hoffnung macht, dass sich da auch was ändern kann, wenn was konkret ist.
Ja, also bei den Netzanbindungen hört man, dass sowas passieren sollte. Bei der Investitionssicherheit für Windkraftanlagen, das ist, denke ich, in der Politik auch angekommen. Wir wissen, wir brauchen die Windkraft sowie die Photovoltaik-Freifläche, um die Energien zu schaffen. Was natürlich noch wichtig wäre, ist auch Personal in den Genehmigungsbehörden. Also wir müssen einfach sehen, wir haben jetzt die letzten Jahre da wenig beantragt. Und wir sehen immer wieder, dass also eine emissionsrechtliche Genehmigung steht im Gesetz drin, ist nach 8 Wochen eigentlich zu vollziehen. Und wenn wir aber dann mal ein Jahr oder 2 Jahre oder 3 Jahre dort darauf warten, dann verzögern wir natürlich die Energiewende. Wir schaffen auch Kosten, wir schaffen Unsicherheiten. Alles das, was Gift ist für die Energiewende. Und die müssen wir natürlich abstellen. Und dafür brauchen wir Personal in den Landratsämtern, das entsprechend geschult ist und auch, naja, sag mal, gut da sitzen kann und sagen kann, das ist so. Und da können wir einen Beschluss fassen. Und da fährt uns auch kein Richter hinterher rein. Nicht, weil er das böswillig macht, sondern einfach, weil es rechtssicher ist. Weil er einfach so viel Erfahrung hat, so viel Wissen hat, so gut ist, dass er das machen kann.
Vielen Dank, Herr Henze, für das Teilen Ihrer Erfahrungen und das interessante Gespräch.
Sehr gerne.
Ich hoffe, liebe Podcast-Hörerinnen und Podcast-Hörer, Ihnen hat dieses Gespräch auch gut gefallen. Sie finden natürlich die Bürgerenergiegenossenschaft Freisinger Land auch im Internet, wenn Sie möchten, unter der Adresse beg-fs.de. Und ich freue mich, wenn Sie auch bei einem der nächsten Podcasts wieder dabei sind. Bis dahin, Ihr Tobias Bücklein.
Weitere Infos zur Energiewende in Kommunen und vieles mehr finden Sie auf der EM Power Europe, der internationalen Fachmesse für Energiemanagement und vernetzte Energielösungen. Infos zur Fachmesse, zur parallel stattfindenden Konferenz oder zu aktuellen News der Branche finden Sie online unter www.em-power.eu.